Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor hier in der Kirche für Siegen und ich freue mich, euch alle heute Morgen zu sehen. Ich warte noch eine Sekunde. Genau, ich möchte heute Morgen noch einmal mit einem Moment der Stille beginnen. Ich weiß nicht, wie dein Morgen aussieht oder aussah heute Morgen. Bei uns sieht der Sonntagsmorgens immer sehr wild aus. Also bei uns meistens jetzt auch noch der Frühstückstisch gedeckt. Und von meinen Kindern die Haare wurden hier gemacht und Zähne wurde auch hier fertig gemacht. Also vielleicht ist für dich auch so ein Sonntagmorgen ein sehr turbulenter Tag. Vielleicht war es aber auch einfach eine turbulente Woche. Vielleicht kommst du gerade von etwas, was ja, dich wirklich aufgewirbelt hat und dich vielleicht auch jetzt noch beschäftigt. Und Sonntag, wie vorhin im Gebet ist auch so schön, war auch ein Geschenk, auch für uns ist von Gott auch, ne? Also so der Sabbat, der für uns gemacht wurde, damit wir, ich fand diesen Vergleich von Sabbat ist so 24 Stunden Ewigkeit, die wir so erleben dürfen auch. Und ich würde gerne mit 50 Sekunden Stille starten. Mich, Vater, du siehst, was gerade in unserem Herz auch passiert ist in diesen 50 Sekunden auch. Danke, dass du in der Stille bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest in der Stille. Ich bete auch heute Morgen für dein Wort, dass du zu uns sprichst. Amen. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, ob ihr sie physisch dabei habt oder auf euren Smartphones. Und wir lesen den Text in Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Das ist die Berufungsgeschichte von Jesaja und wir sind in der Predigtserie gerade Gott schreibt Geschichte und in dieser Serie schauen wir uns Personen in der Bibel an und schauen uns vor allem die Berufungsgeschichte an. Wie hat Gott zu diesen Menschen gesprochen und wie hat Gott diese Menschen beruft, auch zu ihren Dienst? Wir haben angefangen mit Gideon, wir hatten Jeremia, wir hatten Esther und wir hatten Abraham. Und heute geht es weiter mit Jesaja. Ich finde es immer schön, dass wir überhaupt erkennen dürfen, dass Gott Menschen beruft und dass die Berufungsgeschichte auch immer so in der Bibel zu finden ist, was auch oft oder manchmal sogar ja auch Schwächen der Person aufdeckt und zeigt. Und dann finde ich es trotzdem so interessant, dass sie trotzdem in der Bibel stehen und wir sie lesen können, obwohl es oft, gerade auch wenn man Gideon oder Abraham die Geschichte anschaut, oft auch eine Schwäche darin zu erkennen ist. Und Jesaja ist einer der großen Propheten, ist so eigentlich auch, würde ich sagen, so eigentlich auch der bekannteste Prophet in der Bibel. Und wenn wir in den anderen Berufungsgeschichten oder vielleicht, wenn wir über Berufung nachdenken, immer vielleicht denken, hey, was ist der Sinn und Zweck, wofür ich geschaffen wurde? Oder vielleicht aber auch dieses, wo ist mein Platz, den ich finde, den musst du herausfinden, ist es bei Jesaja ein bisschen anders. Bei Jesaja ist nicht das, wo ist mein Platz, sondern bei Jesaja geht es bei der Berufungsgeschichte erstmal um eine Begegnung mit Gott. Gott begegnen. Und ich möchte kurz einen Rahmen zeigen euch. Hey, vielleicht hast du Jesaja noch nie gelesen. Kurz, wer ist Jesaja? Oder vor allem, was ist seine Botschaft von dem, ich weiß gar nicht, über 60 Kapiteln? Fasse ich euch ein bisschen zusammen, eigentlich ein paar Sätze noch. Jesajas Hauptbotschaft war Errettung. Also wenn wir das lesen, seine Hauptbotschaft ist eigentlich, dass er Rettung und Hoffnung bringt dem Volk. Das aber nicht nur, sondern vor allem bringt er auch Gericht. Also er überbringt dem Volk Israel, dass sie Gericht erfahren werden. So, das sind einmal die Nachbarvölker aus Assyrien, werden die Völker kommen und werden Israel angreifen, aber auch Babylon, wo sie später sogar in Gefangenschaft geführt werden. Das ist, was Jesaja ankündigt. Aber Jesaja ist kein Prophet, der sagt, hey, wenn ihr das nicht tut, dann passiert das. Also hey, ihr müsst umkehren, damit das und das nicht passiert, ist bei Jesaja, das wird kommen. Also die Assyrer werden kommen, Punkt. Und auch Babylon wird kommen und ihr werdet in Gefangenschaft gebracht. Als nicht ein tut Buße und dann könnt ihr das vielleicht irgendwie weghalten. Nein, das ist eine klare, also das wird kommen. Ja. Und Grund dafür ist die Äußerlichkeit des Glaubens, wo Israel Jeremia, falls du das auch, oder gerade bei Jeremia predigt, die Inhalte sind sehr ähnlich, obwohl sie ungefähr 150 Jahre voneinander gewirkt haben, Jesaja und Jeremia. Aber es sind so die sehr ähnliche Themen. Ich möchte euch ein paar Verse mitnehmen, wo ein bisschen klar wird, was so der Hauptgrund ist des Gerichtes von Gott. Und zwar direkt ersten Verse, also Vers 10 im ersten Kapitel. Hört das Wort des Herrn. Ihr Anführer von Sodom ist eine Stadt, die zerstört wurde, die da schon zerstört war, aber die vor allem dafür stand für ein Leben, was nicht im Willen Gottes war. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra, die andere Stadt, die auch zerstört wurde, weil sie sich gegen Gott gewendet hat. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlung, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weise. Führt den Rechtsstreit der Witwe. Extrem krasse Worte auch, die Jesaja von Gott weitergibt auch. Also, ne, wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen. Ja, schon sehr harsche Worte. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Und wenn man diesen Text liest, kann man vielleicht ein bisschen verstehen, okay, was die Problematik ist. Es ist diese Doppelmoral, die in diesem Volk ist. Also Jeremia hat das verglichen mit einmal das Leben in Jerusalem, einmal das Leben außerhalb von Jerusalem. Also so eine Doppelmoral, wo die Menschen im Tempel die Hände heben, um Gott zu preisen, Gott zu loben, aber außerhalb vom Tempel sich genau im Gegenteil verhalten. Also nicht so verhalten, wie Gott es eigentlich fordert oder eigentlich auch das, was sie eigentlich auch ausdrücken mit ihren Speisopfern, mit ihren Brandopfern. Und das ist eine Äußerlichkeit des Glaubens ist. Also nur der Glaube wird nach außen gelebt, aber innen drin ist es kein Glaube, der von Herzen kommt. Und so ähnlich wie Jeremia, auch die gleiche Botschaft, auch diese Äußerlichkeit des Glaubens kritisiert. Aber ich habe gesagt, die Botschaft von Jesaja ist Errettung, ist Hoffnung. Und jetzt lesen wir solche Verse, sehr wenig Errettung, sehr wenig Hoffnung drin. Wir lesen aber immer in Jesaja, immer dazwischen hat er immer Stellen und Passagen, die Errettung und Hoffnung prophezeien, vorhersagen. So sagt zum Beispiel Gott, dass Israel wie ein Baum gefällt wird von den Assyrern und von den Babylonern. Es wird, das Volk Israel wird wie ein Baum gefällt, und wenn ein Baum fällt, ist nur noch der Stumpf da, und selbst der ist ein abgekugelter Stumpf, also wo kein Leben mehr drin ist. Ja, ein Baum, der gefällt wird, und dann denken wir vielleicht, ja, die Wurzel ist ja noch da, und selbst die Wurzel, selbst der Baumstumpf ist verkokelt, selbst da kann nichts mehr draus kommen. Und das ist das Gericht, ne, was er prophezeit, was er sagt, Assyrien wird kommen und Babylonier werden kommen, aber dann die Hoffnung, wo er sagt, aber aus diesem verbrannten Baumstumpf wird ein heiliger Samen sein, er wird bis in die Zukunft überleben. Jesaja hat ganz viele messianische Prophezeiungen, also Prophezeiungen, wo der Messias, wo wir heute glauben, also wo wir sagen, Jesus ist dieser Erretter, dieser Messias, der schon in Jesaja angekündigt wurde. Ne? Das Volk, der Baum wird abgefällt, da ist dieser verkohlte Baumstumpf. Und was wissen wir, was aus Israel rauskommt? Da kommt der Messias raus, der überleben wird bis in die Zukunft hinweg. Jesaja 9, Vers 5, ganz bekannt, war letztes Jahr Weihnachten, unsere Predigtserie war so ganz typische Weihnachts, weil da der Messias prophezeit wird und angekündigt wird. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Man merkt bei diesen ganzen Stellen ganz stark, dass es auf den Messias hin prophezeit wird und auch auf Jesus hin prophezeit wird. Wo wir sagen, hey, dieser wunderbare Ratgeber, dieser starke Gott, dieser Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens ist Jesus. Und das 700 Jahre, 750 Jahre bevor Jesus auf die Erde kam. Und das, da erkennen wir in ganz vielen, sogar Kapitel 53, bringe ich euch jetzt nicht mit rein, aber das könnt ihr gerne mal lesen, da wird selbst prophezeit, warum Jesus sterben musste, dass er gelitten hat und gestorben ist für unsere Schuld, um uns reinzuwaschen. Das steht in Jesaja 53 drin, was für die Juden heutzutage noch ein sehr herausforderndes Kapitel ist. Aber dort wird vorhergesagt, dass er sterben wird für unsere Sünden. Und das Besondere, was wir schon gelesen haben, ist die Berufungsgeschichte von Jesaja, weil sie anders ist. Sie ist nicht eine Berufungsgeschichte wie bei Gideon, wo der Engel kommt und er spricht zu Gideon, oder bei Abraham, wo Gott zu Abraham spricht, sondern hier ist eine Vision, ein Traum. Er sieht Gott, er sieht den Herrn sitzen im Thronsaal. Und ich möchte mit euch heute Morgen durch diesen Thronsaal gehen. Ich möchte gerne, dass wir gemeinsam diesen Raum erleben, wie Jesaja berufen wurde von Gott. Und der erste Punkt dort ist, Jesaja sieht Gott. Ich lese nochmal die Verse vor, 1 bis 4, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen, beachtet genau auf die Worte jetzt, ihr seid mit mir in diesem Raum, versucht vorzustellen, schaut euch, was für Worte beschrieben werden, mit was für Worten dieser Gott beschrieben wird und diese Situation, in der Jesaja sich befindet. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, also Engel kann man auch sagen, also standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Worte wie erhaben, heilig, heilig, die Herrlichkeit, die diesen Raum erfüllt. Und interessant ist, dass die Seraphim nicht rufen, was sie rufen, ist sehr interessant hier. Sie rufen nicht, barmherziger Vater, liebevoller Gott, du gütiger Gott, sondern sie rufen heilig. Und ich bin Vater von zwei Kindern und wenn man Kinder hat, ist es interessant, weil man Dinge versucht, man muss Dinge erklären. Kinder fragen den Papa, hey, was bedeutet das? Was ist ein Engel? Warum beten wir? Oder auch einem Kind zu erklären, was ist heilig? Hat meine Tochter mich auch gefragt. So, und das ist vielleicht auch eine gute Übung für uns, mal herauszufinden. Wir singen das auch oft, ne? Heilig ist der Herr. Aber was bedeutet denn heilig? Und heilig ist im Alten Testament ein Wort, also das hebräische Wort, kann man auch, oder ist übersetzt, auch abgesondert oder unterschieden. Also es ist anders als, das, wie wir leben auch. Also heilig ist eigentlich alles das, was primär Gott betrifft und dieser göttlichen Sphäre zugeordnet wird. Oder aber auch alles, was er diesem Bereich zuordnet. So sagen wir, Gott ist heilig, weil er in dieser göttlichen Sphäre ist. Er ist heilig. Er ist anders als diese Erde. Er ist anders als alles, was wir hier auf der Schöpfung sehen. Er ist anders, unterschiedlich zu dem, was wir in der Schöpfung erleben. Und das Beispiel ist, dass Israel auch sein heiliges Volk ist, weil er es für sich bestimmt. Er sagt, Israel, du bist anders als diese Völker auf dieser Erde. Du bist anders als alles, was hier auf der Erde ist. Und deswegen bist du heilig, weil du zu mir gehörst. Und dann später auch im Neuen Testament, dass wir Menschen, wir Kinder Gottes, auch heilig bezeichnet werden. Ja? Paulus schreibt im Epheserbrief, den neuen Menschen, den wir anziehen, der heilig und gerecht ist. Wo Gott zu uns sagt, zu dir sagt, du bist anders als alles auf dieser Erde. Du bist anders als diese Schöpfung auf dieser Erde. Du bist abgesondert. Also es gibt auch nichts in der Schöpfung, was heilig sein kann, sondern es ist nur alles, was bei Gott ist, was in dieser göttlichen Sphäre zu Gott gehört und was er in diesem Bereich zuordnet. Zum Beispiel sein Volk, aber auch wir als seine Kinder sind heilig. Und heilig, wenn auch die Seraphim rufen, heilig, heilig ist der Herr, bedeutet das auch, zeigt das auch die Einzigartigkeit von Gott an. Das ist gerade eine Zeit auch, wo die Völker mehrere Götter hatten und hier wird ganz klar gesagt, ich bin heilig und wenn ich heilig bin, kann nicht jemand anderes Gott sein, kann nicht jemand anderes heilig sein. Und ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist, wie du so Gott erlebst oder wie du auch, ja, vielleicht auch Gott kennengelernt hast. Schnell haben wir eine fordernde Haltung. Schnell haben wir, ja, der Gott, der mir hilft. Der Gott, der auf meiner Seite ist. Absolut richtig, ja. Der Gott, der meine Sorgen hört. Das stimmt, wenn es mir schlecht geht, meine Probleme löst. Vielleicht kennst du auch Leute in deinem Umfeld, die nichts mit Gott zu tun haben und du redest darüber und dann sagen die, ich brauche Gott gar nicht, weil mir geht's ja gut. In meinem Leben, mir fehlt eigentlich jetzt gar nichts, das dieser Gott füllen könnte oder warum ich jetzt diesen Gott bräuchte. Und hier wird ganz klar von einem Gott gesprochen, von dem selbst Jesaja begegnet einem Gott, wo selbst die Engel vor seiner Heiligkeit ihre Augen verschließen. Ja, wir haben es gelesen, die Flügel, sie verdecken ihre Augen vor der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. In Jesaja 43 gibt es eine Stelle, wo Gott auch das Volk herausfordert, gerade weil sie einen äußerlichen Glauben haben, haben sie auch andere Götter und andere Götzen und er fordert sie heraus, bringt alle eure Götzen her und zeigt mir einen von diesen Götzen, der schon die Zukunft vorhergesagt hat und es eingetroffen ist. Und dann sagt er, niemand, kein anderer kann die Zukunft voraussagen als ich, dass sie auch eintrifft. Dann sagt er in 43, 10 und 11, vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. So, da ist keiner vor mir. Alle Götzen, alles, was du glaubst, was irgendwie Gott sein kann, nichtig. Und es wird auch niemals einer kommen nach mir, weil ich bin der Herr und ich bin heilig. Gott ist allmächtig, ist ein Schöpfer. Und wir haben manchmal auch keine Worte dafür, das zu erklären, auch wie Gott ist. Ich finde das ja auch so schwer zu erklären, wenn man sagt, Gott ist allmächtig, Gott ist heilig. Aber dieser, was besonders ist an Gott, ist, dass dieser heilige Gott ein erfahrbarer und nahbarer Gott ist. Obwohl er so heilig ist, begegnet Gott Jesaja. Obwohl er so erhaben ist und so herrlich, begegnet dieser Gott Jesaja. Und ich möchte im ersten Punkt dich überraschen und dich herausfordern, oder er möchte dich herausfordern, dich überraschen zu lassen, wo gibt es Bereiche oder Momente am Tag, im Alltag, wo Gott dir begegnen kann. Das im Spaziergang ist, in der Natur, in der Schöpfung, wo wir Gott begegnen dürfen und Gott begegnen können, wo er sich begegnen lässt auch. Jesaja sieht Gott und Gott, dieser heilige Gott, lässt sich erfahrbar machen. Er ist nahbar. Der zweite Punkt ist, Jesaja sieht sich selbst. Denn die Frage ist ja, wie ist die Reaktion darauf, dass Jesaja Gott begegnet? Also er sieht diesen Gott in seiner Herrlichkeit. Und was ist die Reaktion darauf? Vielleicht kannst du dich mal fragen, was wäre denn deine Reaktion, wenn du in diesem Moment von Jesaja wärst, wenn du in diesem Thronsaal wärst und würdest diese Herrlichkeit Gottes sehen? Was vielleicht deine Reaktion wäre darauf? Jesajas Reaktion war: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Wehe mir, denn ich bin verloren. Und hier auch mit den Lippen, für uns vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Denn ein Mann mit unreinen Lippen und ein Volk mit unreinen Lippen. Und Lippen ist gerade im jüdischen Kontext eigentlich der Ausdruck des inneren Lebens. Wir haben die Äußerlichkeit, wie ich lebe, und meine Lippen ist quasi das, was aus mir herauskommt. Also der Ausdruck des Inneren des Menschen. Ja, wenn quasi Jesaja hier sagt, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, bedeutet das, dass das mit unreinem inneren Menschen. Und ein Volk, das nur äußerlich in Glauben lebt, aber im Inneren unrein ist. Und wie kann dieses Unreine vor einem heiligen Gott bestehen? Interessant ist hier, dass Jesaja nicht kommt. Vielleicht hättest du das jetzt anders beantwortet. Vielleicht, wenn wir vor Gott stehen und dann kommen und dann vielleicht ja so sagen so, ja, wenn ich schon mal hier bin, dann hätte ich schon mal nochmal eine Frage, Gott. Wenn ich schon mal hier bin, Gott, dann hätte ich noch eine Bitte an dich. Wenn ich schon mal hier bin, dann hör mir doch ganz kurz zu. Jesaja bringt keine Wunschliste mit, er bringt auch nicht seine Leistung mit, er sagt doch nicht, aber ich bin doch, aber schau doch, wie ich bin und wie gläubig ich bin, sondern er erkennt etwas, er erkennt, dass er unrein ist. Das ist die Reaktion, ich bin unrein. Und in der Begegnung mit diesem heiligen, herrlichen, wunderschönen Gott erkennt er sich selbst. Wer bin ich? Und Jesaja war ein Prophet. Und er war eine sehr geistliche Person, also eine sehr gläubige Person. Und selbst er, obwohl er so eine geistliche und gläubige Person ist, erkennt er trotzdem, dass er verloren ist. Also eine der sehr geistlichen Persönlichkeiten erkennt er in der Begegnung mit diesem Gott, dass er trotzdem, obwohl er alles das tut in seinem Leben, nicht würdig ist, dass er trotz allem nicht bestehen kann von Gott. Er fühlt sich schuldig und nicht würdig. Also auch nicht bestehen, sogar glaube ich auch, dass er Angst hatte zu sterben auch. Ich bin verloren, wehe mir, ich kann nicht bestehen vor diesem heiligen Gott. Und ich finde, die Stelle zeigt so schön, gerade auch, vielleicht hat es Jesaja auch selber erkannt, dass es nicht von ihm aus ankommt, dass er bestehen kann vor Gott. Und eine Begegnung mit Gott zeigt uns, wie wir wirklich sind. Wir können leben, wir können unser Leben haben, hier auch mit Gottesdienstbesuchen und alles, was wir im Alltag haben, mit unseren Äußerlichkeiten. Aber die Begegnung mit diesem heiligen Gott zeigt uns die Wahrheit in uns drin. Nur die Begegnung mit diesem Gott zeigt uns, wo unser Zentrum der Anbetung sitzt. Nur durch diese Begegnung mit diesem Gott erkennen wir vielleicht auch, was unsere Ängste sind und was für eine Schuld wir tragen, vielleicht auch die uns zerfrisst. die wir vielleicht nach außen gar nicht äußern, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Wir können ja jetzt nicht hier aufhören, sondern es sind Dinge in uns drin, die wir in uns reinfressen. Jetzt ist Sonntag, bevor ich hier die Straße hochfahre, biege ich noch ein bisschen meine Lippen, dass ich auch lächle, dass ich ein bisschen freudig rüberkomme. Aber innerlich merke ich, da ist etwas, das zerfrisst mich. Und vielleicht denkst du auch in dieser Sache, die in deinem Herzen ist, vielleicht denkst du auch, wenn ich mich nur ein bisschen mehr anstrenge, ich kriege das schon hin. Jetzt ist das vielleicht einmal passiert oder ich schaffe das schon. Ich strenge mich einfach richtig an, dann schaffe ich das schon. Aber wie dein Herz aussieht, Menschen sehen immer nur das Äußerliche. Aber was in deinem Herzen aussieht oder wie dein Herz aussieht, sieht nur Gott. Und das Schöne ist, wir haben das gerade eben gesungen auch, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht es auch. Gott sieht dein Herz und Gott sieht die Wahrheit in dir drin. Und das ist kein Sehen mit einem erhobenen Zeigefinger. Und er sieht, Gerrit, ich weiß ganz genau, was du machst. Ich weiß ganz genau, was passiert, was in deinem Herzen losgeht. Sondern Gott tut das weh und er ist traurig darüber, ihn zerreißt es. Ihm macht es traurig darüber, was du durchmachst und was in deinem Herzen los ist, mit was du zu kämpfen hast und was dich beschäftigt, was deine Wahrheit in deinem Herzen ist. Es ist kein Gott, der mit erhobenem Zeigefinger da steht, sondern ihm tut das weh und ihn zerreißt es und er wünscht sich so sehr, dass du frei wirst. Und das ist die Kraft, die in dieser Begegnung mit diesem lebendigen Gott steckt. Er zeigt uns Dinge über uns. Und wir erfahren mehr über uns in dieser Begegnung, als es vielleicht andere Dinge tun. Wenn wir mehr über uns lernen möchten auch, brauchen wir nicht mehr Wissen, wir brauchen nicht mehr Tools, wir brauchen nicht was weiß ich, wir brauchen nur eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Durch einen Spaziergang, ich liebe Stille, Einsamkeit, also gerade auch Zeit, wo du Gott begegnen kannst, in seinem Wort, im Gebet auch, wo eine Begegnung passieren kann und aus dieser Begegnung mit diesem heiligen Gott, der Wahrheit sieht in dir, der sieht deine Wahrheit in deinem Herzen, in dir drin und durch dieses Erkennen, durch dieses Sehen dieser Wahrheit kommt der Zerbruch und kommt vielleicht auch dieser Moment, wo du merkst, das zerbricht mich gerade innerlich. Und wir leben in einer Gefahr, dass wir ein Doppelleben führen, genauso wie Israel. Und ich muss euch sagen, vielleicht Pastoren oder Leute, die in hauptamtlichen Diensten sind, vielleicht noch mehr herausgefordert in diesem Bereich, kein Doppelleben zu führen, sondern eine Wahrheit in sich drin zu erkennen und auch zu erkennen, ich komme hier an meine Grenzen und ich brauche Gott. Und wir sind ganz schnell immer dabei mit, irgendwie kriege ich das schon hin. In dieser Begegnung mit diesem Gott zeigt er uns die Wahrheit in uns drin. Es geht nicht darum, sich danach nach dieser Begegnung schlecht zu fühlen, sondern Wahrheit zu erkennen und Frieden zu erfahren. Denn das Schöne ist, dass auch in der Begegnung von Gott und Jesaja es nicht bei Wehe mir aufhört. Es ist nicht ein Wehe mir und dann ist es vorbei, sondern danach geht es weiter. Gottes Heiligkeit zerbricht nicht nur, sondern sie reinigt auch. Gott handelt. Gott handelt darauf, dass Jesaja zerbricht. 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Gott handelt. Es ist ein passiver Akt. Jesaja macht hier gar nichts. Der Engel sagt auch nicht oder Gott sagt nicht, Jesaja, jetzt gehst du hier aber nochmal raus, du liest jetzt nochmal ein bisschen Bibel, du veränderst dich, wirst mal würdig und dann darfst du wieder herkommen, dann schon mal weiter. Es ist ein passiver Akt, Jesaja macht hier gar nichts. Jesaja erkennt, dass er schuldig ist und dass er nicht bestehen kann und Gott handelt. Ja, Gott ist der Engel ist der diesen Akt macht mit der Kohle und zu Jesaja geht. Ja, es ist ein passives Etwas, wo Gott die Initiative ergreift und wo er handelt. Keine Voraussetzung. Und derselbe Gott, vor dessen Heiligkeit Jesaja zerbricht, ist der Gott, der ihn wiederherstellt. Und wiederherstellen, auch vorhin Jesaja 9, Vers 5, wir lesen, Jesus ist der Friedefürst, Friede des Shalom ist dieses genauso, wie es sein sollte. Wiederhergestellt, genauso, wofür wir geschaffen wurden. Er nimmt die Kohle vom Altar und das ist der Ort des Opfers. Und er wird nicht gereinigt wegen Jesajas Reue, sondern weil Gott ein Opfer bereitgestellt hat. Und hier auch wieder die Stelle, dass genau das, was passiert ist, durch Jesus Christus, durch seinen Sohn. Dieser Prozess der Reinigung, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, um uns zu befreien von der Schuld und von der Sünde. Um uns, auch wieder in dem ersten Part, Jesaja begegnet Gott und die Engel rufen heilig, heilig, heilig. Dieser Gott ist heilig, wir können nicht bestehen vor diesem heiligen Gott. Und deswegen ist Jesus gestorben, auferstanden, um uns, Kinder Gottes, heilig zu machen, damit wir bestehen können vor diesem heiligen Gott. Und dieser Prozess der Reinigung ist nicht ein, reiß dich mal zusammen, streng dich mal an. Vielleicht der Nachklang von letzter Woche von der Predigt, von lies mal ein bisschen mehr Bibel und bete mal ein bisschen mehr. Du musst dich nur mal ein bisschen mehr anstrengen, sondern ein Prozess der Reinigung ist etwas Passives. Gott schaut dich an und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Und der letzte Punkt ist, Jesaja antwortet. Und ich höre die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Also die Antwort auf die Reinigung ist das Gehen, ist das Gehen auch, ne? Also diese Berufung, die er annimmt auch. Und Berufung ist hier die Antwort auf die Gnade. Und wir denken vielleicht immer an einen Dienst oder an ein Berufsfeld, aber Berufung ist allein schon ein Repräsentant zu sein, ein Repräsentant Gottes zu sein, Licht dieser Welt zu sein, ein Spiegel für Gottes Gnade zu sein. Ich bringe jetzt noch meinen Lieblingsvers aus dem Römerbrief, einer meiner Lieblingsverse aus dem Römerbrief, muss ich sagen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Welt weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Kein, hey, du musst dein Leben unter Gott zur Verfügung stellen, also in diesem, tu das, tu dies. Was Gott nicht möchte, ist, dass wir Dinge tun, weil man das halt eben als Christ so macht. Sondern hier ist es eine Berufung, das ist unsere Berufung, dass unser Leben ein lebendiger Gottesdienst ist. Aus meiner Identität raus, aus dem, wir lesen hier die Reihenfolge, Jesaja begegnet Gott, Jesaja zerbricht darunter, wird gereinigt und dann geht er in die Berufung rein. Ja, es ist nicht ein erst dienen und dann die Befreiung, sondern es ist aus der neuen Identität raus, aus dem, ich bin heilig und gerecht, daraus gehe ich in den Dienst rein. Und nicht ein, ja gut, okay, ich bin jetzt Christ, ich muss jetzt irgendwie mitarbeiten, muss irgendwie was machen, weil das macht man ja als Christ. Das waren meine ersten Fragen als Christ, so zu überlegen, was macht man denn als Christ? Und Gott möchte nicht, dass wir Dinge tun, die man als Christ macht, sondern Gott möchte, dass wir aus unserer neuen, wiederhergestellten Identität leben. Ein Alltag, in dem ich regelmäßig Gott begegne, nicht weil das man als Christ eben macht, sondern weil meine Seele danach sucht und sich danach sehnt. Von ihm zu hören, Wahrheit zu erfahren, von seinem Frieden und Liebe umhüllt zu werden, um daraus zu geben und daraus zu dienen. Ich weiß nicht, ob Jesaja so reagiert hätte vor seiner Reinigung, ob er dann auch direkt gesagt hätte, hier bin ich, schicke mich. Aber da hat er aus der neuen Identität geht er in die Berufung rein. Und Berufung ist nicht nur, auch wieder im Dienst gesprochen, hier auf der Kanzel zu stehen oder in die Mission zu gehen, sondern Berufung ist jeden Moment unseres Lebens. Berufung ist aber auch ein Dienst. Berufung ist Anbetung, sich hier vorne hinzustellen, Gott anzubeten. Nicht, weil als Christ muss ich irgendwo mitarbeiten und es werden Mitarbeiter gesucht in der Technik, bei den Kids. Und deswegen mache ich das, sondern ich habe eine Vision. Ich aus der neuen Identität raus. Gott hat mich verändert und davon möchte ich erzählen. Deshalb mache ich Kindergottesdienst, weil ich den Kindern das, was ich erfahren habe, weitergeben möchte. Aus meiner neuen Identität raus möchte ich mich hier vorne hinstellen und möchte Anbetung machen, weil ich das, was ich erfahren habe, ich weitergeben möchte. Aber genauso in unserem Leben, jeden Tag, als Mama, als Papa, aus unserer neuen Identität raus. Das ist dein Dienst, das ist deine Berufung, wofür du geschaffen wurdest. Als Angestellter, als Schüler, als Kunde beim Supermarkt, als Tochter, läufst du auf deiner Arbeit als Repräsentant des allmächtigen, heiligen Gottes? Bist du unterwegs im Alltag als Repräsentant des allmächtigen Vaters? Und das nicht ein, du musst dich so und so verhalten, das früher schon nicht gemocht, sondern ein, aus meiner neuen Identität raus lebe ich. Aus meiner Begegnung mit Gott. Jesaja begegnet dem heiligen Gott. Er erkennt, wer er ist und was er braucht, wird von ihm gereinigt und befähigt, der zu sein, zu dem er bestimmt ist. Gott begegnen. Wo begegnest du diesem Gott? Diesem Gott, wo selbst die Engel ihre Augen verdeckt haben vor der Heiligkeit und Herrlichkeit. Ein Dozent hat mal gesagt, dass Herrlichkeit hell ist. Herrlichkeit ist einfach hell. Wo begegnest du diesem Gott? Ins Erkennen der Wahrheit zu kommen. Wahrheit zu erkennen über dich selbst. Dinge, die, da kann dir kein Pastor, da kann dir kein Bibelstudium, da kann dir keiner dabei helfen. Das ist etwas, was Gott bei dir macht. Wahrheit zu erkennen über dich selbst. Und nicht aus der Schuldfrage, was in deinem Herzen los ist, sondern was die Wahrheit in deinem Herzen? Was zerbricht dich? Erfahre Gott. Gott handelt. Er reinigt, er heilt, er begleitet, sagt aber vielleicht auch doch mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, tu Buße, lass das los, geh weg davon. Da müssen wir auch den Mut haben, darauf zu hören auch. Wenn wir Gott begegnen und er sagt, das ist schlecht, das muss raus aus deinem Leben. Und dann antworte. Antworte Gott aus der neuen Identität raus. Vielleicht fühlst du dich nicht qualifiziert, vielleicht zerbrochen, vielleicht unrein. Aber Jesaja zeigt uns, Gottes Berufung beginnt nicht bei deiner Perfektion, sie beginnt bei seiner Heiligkeit, seiner Gnade und seiner Reinigung. Wen soll ich senden? Hier bin ich. Sende mich. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Danke, dass du uns begegnen möchtest. Danke, dass du so heilig bist und dass wir darin Wahrheit erkennen dürfen in uns. Ich möchte konkret beten für Dinge, die du vielleicht ganz tief drin hast, was dich zerfrisst von innen, was dich beschäftigt, was dich wirklich umtreibt, was du keinem sagen möchtest. Und ich bete, himmlischer Vater, dass du das siehst und dass du dem begegnest auch. Dass du tröstest, dass du begleitest und dass du reinigst. Dass du uns neu machst, wiederherstellst, genauso wie du uns haben möchtest, genauso wie wir, wozu wir gemacht wurden, genauso wie wir am Anfang waren, wie du uns geschaffen hast. Stell uns wieder her, dass wir aus unserer neuen Identität leben dürfen. Um dich wiederzuspiegeln, um ein Licht zu sein, um deine Heiligkeit und Herrlichkeit so gut wie das können. Und wenn wir es nur aus unserer Identität tun, die du uns gegeben hast, durch deinen Heiligen Geist, es zeigen dürfen. Ein Spiegel von deiner Gnade und deiner Liebe. Sisi, Dinge, die wir vielleicht auch gerade im Kopf haben, woran wir vielleicht gerade auch denken, auch siehst jeden Einzelnen heute Morgen hier, der etwas denkt und was ihn wirklich bedrückt und wirklich zerfrisst auch. Später, dass du dich ihm annimmst auch und dass du Bekleidung schenkst, dass du ihm begegnest oder ihr begegnest und ihr zeigst auch, dass du da bist auch. Später, himmlischer Vater, begegne uns heute an diesem Tag. Begegne uns, ob das durch Menschen ist, durch deine Schöpfung. Schenke eine Begegnung mit dir, dem heiligen, allmächtigen Schöpfergott.
Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.